SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin, heute mit Petra Thiele und einer wichtigen Frage.
Do you speak English?
Honey, I do.
Do you speak English?
Kontakte knüpft man leichter in der Landessprache, im Urlaub reichen ein paar Brocken, im Berufsleben wird mehr verlangt. Fremdsprachen als Karrierekick ist heute unser Thema. Eine steile Karriere hat ein Mann aus der Kleinstadt Ditzingen gemacht, trotz schwäbischem Akzent.
I've Swabian dialect, but if you hear anybody from France or from Spain, they have a terrible English, terrible. But they are so proud and some Germans are crazy thinking we have to speak as in Oxford or with Shakespeare. So we should be much more relaxed.
Mehr Gelassenheit fordert Günther Oettinger. Der EU-Kommissar kann sich Witze über sein Englisch leisten, andere nicht. Sie wollen erst hinauf oder hinein ins Berufsleben. Welche Sprachkenntnisse dabei wichtig sind, frage ich gleich den Personalchef eines Großkonzerns. Außerdem klären wir in dieser Sendung, ob Sprach-Apps was taugen und worauf man bei Sprachreisen achten sollte. Den Anfang machen jetzt aber erstmal schwäbische Kinder, die akzentfreier sprechen als Oettinger. SWR-Reporterin Leonore Kratz besuchte die Kindertagesstätte Little Giants.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Für die Kindergartengruppe ist Zählen auf Englisch kein Problem. Denn in dem denkmalgeschützten Gebäude mitten in der Esslinger Altstadt arbeiten gleich zwei englischsprachige Erzieherinnen. Die sogenannten Native Speaker sprechen nur Englisch mit den Kindern, sagt Kita-Leiterin Miriam Möbius.
So können die Kinder einfach komplett eintauchen in die Sprache. Und es fängt im Prinzip morgens an. Wenn die Native Speakerin ein Kind annimmt, dann wird sie das natürlich auf Englisch begrüßen, auf Englisch fragen, wie war denn die Nacht, ist alles in Ordnung?
Genau so geht es dann im Begrüßungskreis weiter, beim Frühstück und auf dem Spielplatz. Es gibt deutsch- und englischsprachige Ansprechpartner, wie in einer bilingualen Familie. Immersionsprinzip heißt das, wenn Kinder beiläufig und ohne Stress eine Sprache lernen. Gründerin Jelena Wahler will bei Little Giants keinen Leistungsdruck.
Es geht darum, dass man den Kindern ein Sprachgefühl vermittelt. Es ist unwichtig, wie viele Vokabeln ein Kind am Ende des Tages kann oder am Ende seiner Zeit bei Little Giants. Es ist nur wichtig, wie das Kind lernt, mit der Sprache umzugehen. Es muss sich wohlfühlen.
Die gelernte Ingenieurin öffnete mit ihrem Mann Peter ursprünglich eine Kita, weil sie keinen passenden Platz für ihren Sohn fanden. Mittlerweile gibt es rund 30 Little Giant Kitas, etwa die Hälfte ist zweisprachig. Katja Walter kommt die deutsch-englische Betreuung ihrer Tochter sehr entgegen.
Also wir versuchen das zu Hause zweisprachig. Ich spreche Englisch mit meiner Tochter, alle anderen sprechen Deutsch. Und da war das natürlich eine ideale Gelegenheit, dass auch im Alltag, wenn ich dann in den Beruf zurückkehre, dass man das fortsetzt. Kann. Also es war für uns ein Traum.
Sie und ihr Mann haben sich aus persönlichen Gründen für die zweisprachige Erziehung entschieden, erzählt Katja Walter. Sie will ihrer Tochter eine Chance bieten, die sie selbst nicht hatte.
Es ist so, dass meine Mutter einen spanischsprachigen Sprachhintergrund hat und dass das bei uns nicht geklappt hat mit der zweisprachigen Erziehung, was jetzt auch nicht fürchterlich dramatisch ist, aber so im Nachhinein hätte ich mir das gewünscht, das wäre schön gewesen. Und da wir die Chance haben, haben wir jetzt gedacht, probieren wir das einfach so lange wie möglich.
Die Hoffnung auf bessere Karrierechancen für ihre Tochter spiele aber keine Rolle. Auch für die Mutter von Henry ist dieses Thema viel zu weit weg. Die Wahl auf eine zweisprachige Kita fiel eher zufällig.
Wir haben einen Kindergartenplatz gesucht und hier war einer frei und da haben wir gedacht, gut, das Bilinguale ist halt so. Nehmen wir mit.
Mittlerweile sind Henrys Eltern sehr glücklich über das zweisprachige Konzept. Henry habe sogar schon im Urlaub andere Menschen auf Englisch angesprochen, erzählt seine Mutter. Kritik aus dem Bekanntenkreis, dass eine zweisprachige Kita überfordern könne, begegnet sie gelassen.
Kinder von mehrsprachigen Eltern werden auch natürlich so groß. Und ich glaube, also ich sehe meine Kinder überhaupt nicht überfordert, sondern eher bereichert.
Doch ist diese Bereicherung für alle da? Little Giants ist eine private Einrichtung. Der Monatsbeitrag hängt stark davon ab, wie viel die Kommunen dazugeben, sagt Peter Wahler.
Zum Beispiel in München gibt es ein spezielles Förderprogramm. Da können wir einkommensabhängige Elternbeiträge anbieten. Das heißt, bei geringeren Einkommen kostet die Eltern die bilinguale Kita im Monat 0 Euro. Stuttgart fördert weniger. Das nennen die Elternbeiträge bis zu 700 Euro.
Trotz der teils hohen Beiträge würden bei Little Giants Kinder mit unterschiedlichsten Hintergründen aufgenommen. Betont betont Ehefrau Jelena. Die Eltern von Henry zahlen mehr als für eine öffentliche Kita. Doch diese Mehrbelastung sei es ihnen wert.
Meine Kinder, also der Große auf alle Fälle weiß, Menschen sprechen unterschiedliche Sprachen, kommen aus unterschiedlichen Ländern, meinen aber die gleichen Dinge. Und das hat was, wo ich denke, da ist auch so eine Weltoffenheit drin. Und das finde ich sehr, sehr schön.
Weltoffenheit, das ist auch ein Punkt, den sich Rupert Felder von seinen Bewerbern wünscht. Felder ist Personalchef bei der Heidelberger Druckmaschinen AG. Er ist verantwortlich für 11.500 Mitarbeiter und sitzt selbst auch noch in Bewerbungsgesprächen, wenn es um Spitzenpositionen geht. Ich habe Rupert Felder gefragt, welche Fremdsprachen derzeit besonders gefragt sind.
Generell gilt Englisch, aber auch wenn Sie in Richtung Americas gucken, Spanisch ist ein Thema, zunehmend natürlich auch Chinesisch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für eine Bewerbung, wenn da jemand Chinesischkenntnisse hat, weil das für viele Firmen, so auch für uns, ein ganz elementarer Markt der Zukunft ist.
Wie kontrollieren Sie denn Fremdsprachenkenntnisse bei einer Bewerbung?
Nun, wir gucken uns die Nachweise an, wir gucken uns die entsprechenden Zertifikate an. Wir wechseln aber auch schon durchaus mal im Vorstellungsgespräch die Sprache, wenn denn der Bewerber und der Interviewpartner des Bewerbers diese Sprache kann, also beim Englischen durchaus üblich, wechseln wir also auch gerne mal innerhalb des Gespräches kurzfristig die Sprache, um A zu testen, wie reagiert jemand auf diesen unerwarteten Wechsel und B kann er sofort in eine Fremdsprache umswitchen. Ist er in der Lage, das zu tun oder braucht er da eine gewisse Anlaufschwierigkeit?
Herr Professor Felder, Sie arbeiten ja schon lange im Personalmanagement, waren früher auch Personalchef bei Daimler in verschiedenen Werken und Geschäftsbereichen. Haben Sie jetzt mehr junge Leute vor sich sitzen, die durch das Studium oder durch die Freizeit am Computer eh schon sehr fit in Englisch sind?
Ich denke, das kann man durchaus sagen, dass das Englische verbreitet ist. Es ist selbstverständlicher geworden und vor allem hat auch die Internationalität insgesamt, also jetzt nicht nur die Sprachlichkeit, zugenommen. Wenn Sie heute angucken, dann hat fast jeder irgendwo nach dem Abitur eine Auslandsstation oder hat irgendwelche andere, teilweise exotische Stationen in seinem Lebenslauf. Dieses Maß an Globalität, an Internationalität, auch an Möglichkeiten, die Welt zu erkunden, das unterscheidet sich doch schon von früheren Jahren, wo eher eingeschränkte Möglichkeiten vorhanden waren. Diese Freizügigkeit, diese Globalität, das ist für viele Menschen heute selbstverständlich geworden, vor allem auch für die junge Generation. Und es ist auch erfreulich so, dass diese Möglichkeiten vorhanden sind.
Wenn ich jetzt schon in Ihrem Unternehmen bin, bei Heidelberger Druckmaschinen, und auf eine Beförderung hoffe, wie wichtig sind Fremdsprachen für meine Karriere? Kann das für manche Stellen ausschlaggebend sein oder ist es nur ein Pluspunkt, so ein Sahnehäubchen?
Also zwei Dinge. Einmal, wenn Sie Top-Management-Positionen anschauen, dann ist es durchaus hilfreich, wenn jemand auch die Sprache des Landes spricht, für das er vorgesehen ist, beispielsweise bei einem internationalen Einsatz. Da gehört es dann auch dazu, einen Expat für diesen Einsatz vorzubereiten, durchaus auch ein Sprachtraining zu machen. Wir haben beispielsweise für Südamerika eine Position, wo jemand in seiner Biografie die entsprechende Sprachkenntnis mitbringt. Dann ist das natürlich ein gigantischer Pluspunkt. Das Zweite ist, dass wir ganz banal die Azubis in Richtung Internationalität bringen. Das heißt, wir haben für unsere Auszubildenden einen fakultativen Englischunterricht, freiwillig. Und wir machen, und das ist, glaube ich, auch etwas Besonderes, einmal im Jahr einen selbstorganisierten Ausflug nach New York. Und das ist so der Eindruck, Internationalität dann auch tatsächlich persönlich zu erleben. Bis hin auch, dass Azubis einen internationalen Einsatz in einer unserer Landesgesellschaften machen können. Beispielsweise auch in USA, um dort mal für 2-3 Monate zu arbeiten. Gilt auch für Trainees, gilt auch für andere Stellen. Inhaber, die durchaus auch mal eine Zeit ins Ausland können und dort vor Ort dann auch Landenleute erleben können.
Was gibt Ihr Unternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitern für Weiterbildung und Fremdsprachenförderung aus? Kann man das ungefähr sagen?
Also wir haben eine Weiterbildungsquote, so grob ein Tag pro Kopf und Jahr. Davon ist Fremdsprache jetzt nur ein Bruchteil. Aber gerade bei den Azubis, bei den Jungen, ist es wichtig, von der Schule kommend die Fremdsprache auch in der Praxis zu pflegen. Wenn Sie jahrelang die Fremdsprache nicht trainieren, nicht einfach auch mal ausprobieren, dann schläft es ein. Und deswegen ist auch dieser fakultative Englisch-Workshop für die Azubis eine ganz gute Gelegenheit, die Sprache zu üben, zu trainieren, im Saft zu bleiben und das dann auch dann für einen späteren möglichen beruflichen Einsatz frisch zu halten.
Erklärt Rupert Felder, Personalchef von Heidelberger Druckmaschinen. Für Ausländer, die in Deutschland leben, ist der Berufsalltag meist ein permanenter Sprachkurs. Zusätzlich gehen viele noch zum Unterricht. SWR-Reporter Wolfgang Brauer traf in einer Sprachschule japanische Fußballer und lettische Literaturwissenschaftlerinnen, die über die Zukunft der Welt in mehreren Sprachen reden wollen oder müssen.
Do you think the future of the world is bleak or bright?
Englischunterricht bei der F&U-Sprachenschule in Heidelberg. Jedes Jahr werden hier rund 6.000 Sprachschüler in 25 Sprachen ausgebildet. Raimondo Ozulla Modilla aus Lettland lernt Welthandelskorrespondentin. Dafür muss sie 4 Fremdsprachen sprechen.
Ich habe erstmal hier Philologiestudium absolviert. Und das ist auch der Grund, warum ich hier bin, weil mit einem Studium in der heutigen Wirtschaftszeit ist es wirklich schwierig, in einer Firma, in einem Wirtschaftsunternehmen zu arbeiten. Und mit Dolmetscher wird ja immer weniger gearbeitet. Somit ist es auch wichtig, dass man in der Fremdsprache tatsächlich selber auch die Geschäfte abwickeln kann.
2 Jahre dauert die Ausbildung zur Welthandelskorrespondentin. Mehr als 80% der Schüler bei F&U lernen allerdings Deutsch. Darunter viele junge Menschen, die in Deutschland studieren wollen und vorher die nötigen Sprachkenntnisse erwerben. Daneben lernen hier auch viele Menschen Deutsch, weil sie es für ihren Job brauchen. So wie Kanako Tanonara aus Japan.
Ich will als Reiseführer auf Deutsch arbeiten. Ich studiere in Japan Tourismus.
Unter den Sprachschülern in Heidelberg gibt es auch ganz außergewöhnliche Karrieren, wie die des 20-jährigen Tomi Zauer Hotala.
Ich bin wegen Fußball hergekommen. Ich probiere einfach Fußball zu Profi. Früher habe ich 2000 U19 gekickt und dann nach zur Oberliga Richtung Karlsruhe. Ich habe einen Berater, der hat mir gesagt, dass ich Deutsch lernen soll und muss. Bei Fußballspielern muss man Deutsch sprechen, zum Beispiel rechts, links.
Damit es mit der Profifußballerkarriere besser klappt. Gerade für Japaner ist es wichtig, dass sie neben der Sprache auch etwas über Kultur und Eigenheiten in Deutschland erfahren, um im Job in Deutschland bestehen zu können. Dafür gibt es in der Heidelberger Sprachenschule ein eigenes Japan-Zentrum und Betreuerin Kyoko Neuss.
Zum Beispiel, wenn die Japaner beim Gastfamilie wohnen, sie erwarten, dass die Gastfamilie die ganze Zeit um sie kümmern. Aber das ist ja nicht. Dann sie müssen aktiv was machen oder einfach kommunizieren, was ich gerne hier haben möchte. Aber sie können das nicht machen. Und dann die Gastfamilie fragt, alles in Ordnung? Und dann die Japaner sagen mit dem Lächeln, ja, alles in Ordnung. Und dann sie kommen zu uns, zum Sprechstunde, ich habe hier Probleme mit der Gastfamilie.
Die Zahl der Sprachschüler aus Ostasien hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Nicht nur für angehende Akademiker, die an der Uni studieren wollen oder im Topmanagement sitzen. Auch in vielen anderen Berufen werden Sprachkenntnisse vermittelt. Zum Beispiel für Krankenschwestern, die aus China oder Vietnam zu uns geholt werden, weil Fachkräfte fehlen, erklärt Sprachschulen-Geschäftsführer Karl-Heinz Rippel.
Menschen, die hier Medizindeutsch oder Medizinenglisch lernen wollen, also solche Spezialisierungen sind in der Tendenz immer stärker zu sehen. Entsprechend brauchen die Leute dann auch eine Qualifikation und eine Ausbildung, also unsere Sprachlehrer.
Auch dies ist ein riesiger Wachstumsmarkt für die Sprachenschulen. Ein Problem kann durch neue Technik gelöst werden. Viele Arbeitskräfte bekommen erst dann ein Arbeitsvisum für Deutschland, wenn sie gute Sprachkenntnisse nachweisen. Da kann ein Videounterricht mit Schülern im Ausland helfen.
Heute lerne ich mehr am Computer als früher. Wie?
In einem abgedunkelten Raum, abgetrennt durch Trennwände, sitzt die Sprachlehrerin am PC in Heidelberg. Sie wird durch eine Webcam aufgenommen, ebenso ihre Schüler im Ausland. Die können in Albanien oder China an ihrem Schreibtisch oder in der Küche sitzen. Ein Zukunftsmodell.
Gesamtumfang liegt das vielleicht bei 2%, aber wir haben erst vor kurzem angefangen, ganz neue Technik. Wir haben da schon 2 Räume mit insgesamt 7 Arbeitsplätzen. Also das ist die Zukunft und den Ball haben wir aufgenommen. Da sind wir also sehr stark mit dabei.
Dadurch wird aber auch die Konkurrenz größer. Denn warum sollten nicht Sprachschulen in Asien via Internet auch Deutschkurse anbieten?
Der Wettbewerb wird stärker. Das ist letztlich aber auch natürlich eine Entwicklung. Das wird also ganz spannend werden, wie sich das auf unsere Schulen hier in Deutschland auswirkt. Denn natürlich leben wir davon, die kommen vom Ausland, lernen hier über 40 Wochen von Nullkenntnis bis zu den Sprachkenntnissen, die sie benötigen, um in Deutschland zu studieren. Die brauchen Zimmer und so weiter. Wenn der Unterricht nun verlagert wird, wird das auch eine Auswirkung haben. Wir sind noch sehr optimistisch, aber das ist eine spannende Frage, wie sich das insgesamt auswirken wird.
Aber warum soll man auch Sprachen vor Ort lernen, wenn es doch immer mehr Online-Kurse gibt und der Google Translator immer besser wird? Da könnte man sich doch einen Sprachaufenthalt im Ausland schenken. Das habe ich Julia Richter gefragt. Sie ist Sprecherin des Fachverbandes Deutscher Sprachreiseveranstalter.
Also für mich eine ganz einfach zu erklärende Antwort ist, dass ich im Land, wenn ich die Sprache lerne, ganz anders eintauche. Das heißt, wenn ich heute nüchtern einen Text übersetze, dann kann mein Gegenüber grob verstehen. Nur dieses grobe Verstehen ist eben nur grob und nicht so detailliert mit Gefühlen, was ich letztendlich im Prinzip nur im Land lerne, wenn ich dort die Mentalität, die Kultur, die ganze Andersartigkeit mitbekomme. Und dieser Nebeneffekt, den ich bei einer Sprachreise habe, wenn ich vor Ort in die Sprache eintauche und alles erlebe, am Nachmittag mir meinen Kaffee bestelle, mein Busticket löse, abends ins Theater gehe, die Probleme der Gesellschaft auch auffange, das kann ich nur erlernen, wenn ich im Land bin, wo die Sprache gesprochen wird.
Nun gibt es rund 95 Anbieter für Sprachreisen hier in Deutschland. Wie finde ich denn da den richtigen Anbieter für mich raus?
Also zunächst mal ist es wichtig, dass man bei einem Veranstalter bucht. Nur dann hat man das deutsche Reiserecht letztendlich auf seiner Seite. Und wenn es zu Problemen vor Ort kommt, kann man auch im Nachhinein entsprechend dann einen Kompromiss finden, eine Lösung finden, wenn in irgendeiner Form Regresszahlungen auftauchen. Wenn ich bei einem Vermittler buche, dann habe ich letztendlich nie diese ganzen Annehmlichkeiten, die ich bei einem Reiseveranstalter habe. Und das ist sehr, sehr wichtig.
Wie kann ich das unterscheiden? Veranstalter, Vermittler, wo ist das genau?
Leider kann man das letztendlich nur über die allgemeinen Reisebedingungen, die AGBs, erkennen, die natürlich sehr, sehr oft nicht gelesen werden. Das weiß ich selber auch aus Erfahrung. Nichtsdestotrotz kann man sich erkundigen bei der Buchung oder eben auch in den AGBs kurz nachlesen.
Ist zum Beispiel der Preis so ein Kriterium, wenn es zu günstig ist, dann kann da was nicht stimmen?
Absolut. Also wir machen ja immer eine Markterhebung jedes Jahr und da kommen wir auf einen Durchschnittspreis beispielsweise aus 2018 von 1.300 Euro. Alles, was darunter liegt, ist definitiv so, dass man Abstriche machen muss.
Was ist denn jetzt, wo Sie sagen würden, zur Checkliste ganz wichtig und eher zweitrangig?
Erstmal eine gute Beratung, dass man da ganz großen Faktor mal drauflegt. Es kommt nicht jede Sprachreise für jeden in Frage. Wir haben es mit einer ganz unterschiedlichen Zielgruppe zu tun. Wir haben sowohl den Studenten, der fertig ist, ins Berufsleben einsteigen möchte. Wir haben Geschäftsleute, die vielleicht in kurzer Zeit relativ komprimiert die Sprache erlernen müssen. Wir haben Familiensprachreisen, wo die Kinder was anderes machen wie Papa und Mama parallel. Wir haben es mit Senioren zu tun. Also all das muss sozusagen so vereint werden, dass ich für jeden Einzelnen aus dieser Zielgruppe die maßgeschneiderte Sprachreise finde.
Sie erwähnten jetzt gerade Familienurlaub, aber ist es nicht ganz wichtig, dass man eine Sprachreise alleine macht, damit man halt nicht Deutsch spricht?
Also es ist so, es wird überall auf der Welt immer den einen oder anderen Paralleldeutschen geben, der mit Ihnen vor Ort sein wird. Dem Ganzen kann man fast nicht entgegentreten. Ist aber auch an der Stelle nicht so schlimm, denn man ist ja sowieso im Unterrichtsteil ohnehin mit einer internationalen Gruppe. Das heißt, man lernt gemeinsam und die Freizeit, klar, Sie haben vollkommen recht, verbringt man natürlich dann auch, wenn man möchte, in dieser Gruppe. Die Zielsprache ist eigentlich die Sprache, die ich erlernen möchte. Die ist dann auch die gemeinsame Sprache, der gemeinsame Nenner letztendlich.
Was würden Sie sagen, hat sich denn so in den letzten 10, 20 Jahren verändert im Bereich Sprachreisen? Was gibt es da für Trends?
Es wird insgesamt natürlich ein Ticken exotischer. Das heißt, gerade diejenigen, die länger Zeit haben, versuchen eben dann beispielsweise statt nach Spanien nach Lateinamerika zu gehen oder eben aus dem englischsprachigen europäischen Raum hinaus eher Richtung USA, Kanada oder auch dann Neuseeland, Australien, Südafrika. Aber die klassischen Ziele wie Großbritannien sind nach wie vor ganz, ganz stark im Trend. Das zeigt uns also auch letztendlich unsere jährliche Statistik. Also die Mehrheit erlernt letztendlich auch schon mal generell Englisch. Das ist auch eine Folge aus der Sprachenfolge wiederum der weiterführenden Schulen. Das heißt, die Mehrheit von 90% der Schüler und Jugendlichen und letztendlich über 60% der Erwachsenen lernt letztendlich Englisch. Nichtsdestotrotz haben wir hier natürlich auch aufgrund von politischen Einwirkungen unterschiedliche Tendenzen. Beispielsweise mit dem Brexit hatten wir jetzt natürlich im letzten Jahr schon erwartet, dass die Zahlen durchaus sich dahingehend verändern, dass Irland und Malta beispielsweise im europäischen Raum enormen Zuwächse verzeichnen wird. Das ist aber gar nicht so extrem eingetreten. Wir haben jetzt im Nachhinein festgestellt, dass viele sich gesagt haben, sie versuchen noch sozusagen, bevor diese Verhandlungen unter Umständen auch Auswirkungen, die damit vielleicht verbunden sein könnten, eintreten, quasi nochmal nach Großbritannien zu reisen. Das heißt, die Zahlen sind relativ stabil geblieben, was Großbritannien betrifft. Irland hat leicht hinzugewonnen, Malta nochmal sehr stark. Malta ist sozusagen, was die englischsprachigen Zielländer betrifft, die zweitwichtigste Destination letztendlich im sprachlichen Bereich. Und ansonsten sind natürlich auch Sprachen wie Spanisch, ich hatte es vorher schon mal erwähnt, unglaublich angesagt.
Sie hatten den Brexit schon erwähnt. Sehen Sie aber langfristig da durchaus Probleme, auf Sprachreiseveranstalter zukommen?
Also es wird sicherlich erstmal im Bereich der Sprachreisen sich nicht so wahnsinnig viel ändern. Das ist eher ein Problem, denke ich mal, was die Güter betrifft. Nichtsdestotrotz ist es so, dass natürlich die Verunsicherung aufgrund der permanenten Verschiebungen des Austrittstermins nicht gerade positiv bei den potenziellen Sprachreiseinteressenten ankommt. Aber es wird sich die rein jetzt für den Sprachreisenden aus Deutschland mit einem deutschen Pass vermutlich nicht so wahnsinnig viel ändern.
Meint Julia Richter vom Fachverband Deutscher Sprachreiseveranstalter. Wer keine Zeit für eine Sprachreise oder einen VHS-Kurs hat, lädt sich seit einigen Jahren oft auch mal eine Sprachlern-App runter, wie meine Kollegin Katja Jansen. Ihre persönliche Bilanz?
Vorneweg, ich bin von Sprachlern-Apps ziemlich begeistert. Mir hat das wirklich was gebracht. Gelernt habe ich mit den Apps für ganz unterschiedliche Zwecke. Französisch für den Beruf und Italienisch für den Urlaub. Ergebnis? Auf Italienisch konnte ich nach ein paar Tagen einen Kaffee bestellen. Nach 3 Monaten war ich in der Lage, nach dem Weg zu fragen und die Antwort einigermaßen zu verstehen. Und Französisch? Hier sind vor allem Fachvokabeln dazugekommen. Für die Grammatik hat die App ein bisschen was gebracht. Insgesamt lerne ich jetzt seit 3 Jahren mit der App. Ein paar Tage lang habe ich mehrere Anwendungen gegeneinander getestet, darunter Duolingo, Bubble und Busuu. Alle Apps versprechen beachtliche Erfolge. Busuu zum Beispiel schreibt:
22 Stunden als Busuu Premium-Mitglied lernen entspricht einem Semester Sprachstudium an der Uni.
Bubble verspricht:
10 bis 15 Minuten täglich reichen schon, um schnell Fortschritte zu machen.
Und Duolingo wirbt mit
wissenschaftlich als wirksam erwiesenen Methoden für das Sprachenlernen.
Für mich war der ausschlaggebende Punkt, mit den Apps lernt man zeitlich flexibel. Ein analoger Sprachkurs funktioniert bei mir einfach nicht. Ich arbeite in Schichten, könnte wochenweise mal hingehen, dann wieder nicht. Abends zu Hause auf der Couch noch schnell eine Lektion in der App machen oder im Zug auf Dienstreise nebenbei Vokabeln lernen, das geht. Finanziell kommt man mit den Apps in der Regel deutlich besser weg als mit einem richtigen Sprachkurs. Duolingo ist in einer recht umfangreichen Basisversion kostenlos verfügbar. Die Premium-Variante kostet bis zu 9 Euro monatlich. Bei Busuu gibt's ohne Abo nur Vokabelkarten. Das Abo kostet je nach Laufzeit zwischen 6 und 10 Euro im Monat. Dafür sind dann umfassende Lerneinheiten und Gesprächsübungen mit Muttersprachlern enthalten. Bubble kostet von Anfang an. Hier werden zwischen 6 und 13 Euro im Monat fällig. Ich habe mich nach meinem Test für Bubble entschieden. Mir gefallen die Struktur der App und die Lernart. Und die Auswahl an verfügbaren Sprachen ist ziemlich groß. Die Lerninhalte sind in Lektionen unterteilt und die starten meist mit einer Handvoll neuen Vokabeln oder Ausdrücken, die dann in der Lektion gehört, gesprochen, geschrieben und im Dialog vertieft werden.
Ciao Maria.
Buongiorno, signor Rossi. Come sta?
Bene, grazie. Anche tu stai bene?
Sì.
Am Computer, mit Headset und auf dem Smartphone funktioniert die Spracherkennung super. Mein Tablet, das schon etwas älter ist, hatte bei Französisch bei einzelnen Worten extreme Schwierigkeiten. Das nervt beim Lernen und hält auf, wenn man an einem Wort ewig hängen bleibt. Einziger Vorteil, ich werde nie, also wirklich nie wieder vergessen, was Antoine ist ausgewogen heißt.
Antoine mange équilibré.
Irgendwann habe ich die Spracherkennung beim Tablet ausgestellt und nur noch für mich mitgesprochen. Praktisch ist, die Begriffe aus den Lektionen, die landen im Wiederholmanager, eine Art digitales Vokabelheft. Da immer mal wieder reingucken und üben hat bei mir auch tatsächlich funktioniert. Auch weil die App einen etwas unter Druck setzt und beharrlich daran erinnert, wenn man sein Pensum noch nicht erreicht hat. Da gibt's dann abends mal eine Mail.
Katha, erinnerst du dich noch an die letzten französischen Wörter, die du gelernt hast?
Oder eine Push-Benachrichtigung auf dem Handy. Kann man alles ausstellen, mich hat's aber motiviert, deshalb habe ich es tatsächlich angelassen. Am Ende jeder Lektion gibt es Punkte. Hat man viel richtig, lobt die App. Schon bei 2 bis 3 Fehlern sagt sie einem aber auch knallhart:
Du musst wohl noch ein bisschen lernen.
Alle Begriffe sind 6 verschiedenen Schwierigkeitsstufen zugeteilt. Jede Wiederholungsübung enthält einen Mix aus allen Stufen. Man wiederholt also auch immer mal wieder Wörter vom Anfang.
Vokabeln, die man kann, tauchen dann aber nur noch seltener auf, während fehlerhafte öfter abgefragt werden. Für mich zum Vokabelnlernen das beste System, mit dem ich bislang gearbeitet habe. Um für den Urlaub ein paar Brocken einer Sprache zu lernen, reicht das so völlig. Bei Französisch, das ich vor allem für meinen Job verbessern wollte, bin ich mit der App an Grenzen gestoßen. Deshalb bin ich nach einer Weile dann doch zusätzlich in einen Kurs gegangen. Zum Vokabelnlernen nutze ich die App aber bis heute.
SWR-Wirtschaftsredakteurin Katja Jansen berichtet von ihren App-Erfahrungen. Und das war Geldmarktmeinung mit Petra Thiele. Fremdsprachen als Karrierekick.
Thank you for your kind attention.